Vater, wir sind so dankbar, dass dein Sohn uns gelehrt hat, dich Vater zu nennen. Und was für eine Kraft darin liegt. Selbst im schlimmsten Leid kann uns das Frieden geben, so wie es auch dir es gegeben hat. Herr Jesus, wir danken dir, dass du durchgehalten hast am Kreuz, dass du nicht aufgegeben hast und dass deine tiefste und reinste Motivation wirklich pure Liebe war. Und uns fällt das so schwer, das wirklich immer klar und deutlich zu sehen, zu verstehen, was wirklich dort passiert ist. Unsere Herzen sind mit so vielen anderen Dingen gefüllt und oft dicht. So beten wir, Herr, dass wir Raum schaffen können, auch heute Morgen für diesen besonderen Moment, wenn wir dich beginnen am Kreuz zu sehen, dass wir tiefer sehen können in dein Herz, in das Herz Gottes selbst und dass es etwas mit uns tut, uns verändert. Segne das Reden und segne das Hören und bau du dein Reich heute Morgen in unserer Mitte. Amen. Wir haben vor 2 Wochen begonnen mit einer Reihe, einer Zwischenreihe. Wir sind im Markus-Evangelium unterwegs. Wir wollen das Leben Jesu uns anschauen. Und wir sind jetzt in einer ganz entscheidenden Station, nämlich am Kreuz. Wir sind an dem Moment, der eigentlich Zeit und Ewigkeit trennt, für immer. Und letztlich auch verbindet. Das ist der Höhepunkt aller Existenz. Der Höhepunkt der menschlichen Geschichte. Ich weiß nicht, was für dich die entscheidenden Ereignisse in der Geschichte der Menschheit waren. Manche würden sagen, der Zweite Weltkrieg, der Erste Weltkrieg, die Atombombe von Hiroshima. Gott sagt, der entscheidende Moment, der bedeutendste Moment aller Geschichte war der Moment, wo sein Sohn am Kreuz hing. Von daher können wir uns nicht genug mit diesem Moment beschäftigen und versuchen zu verstehen, was ist da überhaupt passiert. Und vor 2 Wochen haben wir uns die Worte Jesu einmal im Überblick angeschaut. Und wir wollen heute Morgen damit starten, uns jedes einzelne Wort in den nächsten Wochen mit einer Predigt anzuschauen. Und ich hoffe, dass wir bis Ostern dann ungefähr durch sind. Und heute Morgen das erste Wort. Das erste Wort, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und aus dem Kontext, ich lese uns auch mal den Text aus Lukas 23, die Verse 33 bis 38, dass wir auch den Zusammenhang einfach haben, was hier gerade passiert ist. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber. Und das Volk stand und sah zu. Es höhnten ihn aber auch die Obersten und sagten, andere hat er gerettet, er rette sich selbst. Wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie hinzutraten, ihm Essig brachten und sagten, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch eine Aufschrift über ihn in griechisch und lateinischen und hebräischen Buchstaben. Dieser ist der König der Juden. Was sind die ersten Gedanken, wenn du diese Geschichte hörst? Ich habe angefangen, darüber nachzudenken, wie muss es dem allmächtigen Gott ergangen sein in diesem Moment? Was muss in Gott vorgegangen sein, zuzusehen, wie eine verlorene Menschheit das Liebste, was er besitzt, seinen eingeborenen Sohn, auf grausamste Weise demütigt und entstellt und schlägt und verachtet. Das erste Wort von Jesus am Kreuz. Jesus sprach mehrere, wir wissen, 7 Worte, Minimum. Das sagt uns, das sagen alle 4 Evangelienschreiber zusammen. Und für uns ist ganz wichtig zu wissen, jedes Wort, das wir uns anschauen, wir tun so, wir sitzen hier, als würde Jesus eine normale Unterhaltung führen. Das war keine Unterhaltung. Jedes Wort am Kreuz hat enorme Kraft gekostet. Jedes Wort war enorm präzise überlegt. Es ist erstaunlich, dass Jesus am Kreuz mehr geredet hat, als in der ganzen Nacht zuvor seit Gethsemane. In dem Verhör, da redet er nicht viel vor dem jüdischen Hohen Rat. Vor Pilatus redet er nicht viel und danach redet er gar nichts mehr. Aber am Kreuz sagt er 7 erstaunliche Worte. Und hier nochmal die Übersicht. Das ist die gängigste Reihenfolge, die man findet. Wir haben keine direkte Reihenfolge, die es in der Bibel gibt. Aber wenn ich die ganzen biblischen Lehrer mal durchgehe, dann habe ich vielleicht 2, 3 Bibellehrer gefunden, die an der Stelle 4, 5 das einmal verdrehen, aber ansonsten gehen alle im Prinzip diese Linie und sagen, das wird wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Reihenfolge gewesen sein, mit der Jesus, in der Jesus die Worte gesprochen hat. Vom Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein Wort der Vergebung, ein Wort der Erlösung. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ein Wort der Fürsorge. Frau, siehe, das ist dein Sohn. Ein Wort der Verlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Wort der Qual, mich dürstet. Ein Wort des Sieges, es ist vollbracht. Ein Wort der Hingabe. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und heute wollen wir uns nur mit dem ersten Wort beschäftigen. Ein Wort der Vergebung. Ihr Lieben, alle diese Worte, haben wir das letzte Mal gesagt, sind Worte, die aus einem Herzen voller Liebe kommen. Es sind besondere Worte der Liebe. Aber man könnte das noch einmal in 3 Kategorien unterteilen. Vor allen Dingen die ersten 3 Worte sind besondere Worte der Liebe, weil hier eine Fürsorglichkeit von Jesus herausspricht. Dass Jesus, obwohl er dort hängt, leidet, Schmerzen erleidet, verachtet wird, denkt er mit den ersten 3 Worten an andere. Und denkt daran, was gehen sie durch in seinem tiefsten Leid. Das war Liebe pur. Das war Liebe pur. Die 2. Kategorie sind die Worte, 4 und 5 Worte der Schmerzen, der persönlichen Schmerzen, der persönlichen Qual. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mich dürstet. Und die letzten 2 Worte sind Worte des Sieges und der Ruhe. Es ist vollbracht, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und so könnten wir im Prinzip alle Worte, die Jesus am Kreuz sprach, in diesen 3 Worten zusammenfassen. Liebe, Schmerz, Sieg. Liebe, Schmerz, Sieg. Aber im Besonderen ist es die Liebe, die besonders deutlich hervorbricht. Es ist Gottes Vermächtnis der Liebe an uns. Und wenn wir uns diesen Worten zuwenden, wenn wir das nicht lesen können in diesen Worten, was hier an Liebe uns entgegenkommt, dann verpassen wir das Wichtigste, das Entscheidendste. Johannes hat es so gesagt, die Menschen, die zu Jesus gehörten, Jesus hat sie immer geliebt, Johannes 13. Aber jetzt, wo es in die letzte Stunde geht, sagt er, liebt er sie bis aufs Äußerste. Mehr ging nicht. Das ist der Höhepunkt, das ist der Epitom, das ist die Krönung, der Zenit. Mehr war nicht möglich. Und diese sieben Worte machen es für immer unmöglich, dass irgendjemand in der Ewigkeit aufstehen kann und zu Gott je sagen könnte, du hast mich nicht genug geliebt. Wird nicht möglich sein. Wird nicht möglich sein. Wollen heute das erste Wort, und das erste Wort bereits, ihr Lieben, hat es in sich. Und mir fällt es manchmal schwer, weil diese Worte so viel, so tief sind und man nur im Prinzip immer nur an der Oberfläche kratzen kann. Aber ich versuche, ein wenig mit euch herauszuarbeiten, was hier eigentlich geschieht. Was macht dieses Wort, Jesus' erstes Wort am Kreuz, ein Wort der Vergebung, was macht dieses erste Wort von Jesus so besonders? Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was macht dieses erste Wort so besonders? Drei Gedanken dazu, wo ich denke, die dieses Wort einzigartig machen. Jesus erstes Wort vollkommener Liebe am Kreuz ist ein wiederholtes Gebet. Wir werden darüber sprechen. In seinem ersten Wort betet Jesus um Vergebung für seine Peiniger, für seine Feinde. Mit seinem ersten Wort am Kreuz drückt Jesus sein bleibendes, liebevolles Vertrauen in seinen göttlichen Vater aus. Fangen wir an. Jesus erstes Wort vollkommener Liebe am Kreuz ist ein wiederholtes Gebet. Dieses Wort alleine zeigt uns schon, was es heißt zu lieben. Und wie sich Liebe eigentlich äußert. Liebe äußert sich zuallererst einmal im Gebet. Im Gebet, wie bei Jesus, auch für die Menschen oder gerade für die Menschen, die uns nicht liegen, für die, die wir vielleicht sogar als Feinde deklarieren würden. Jesus zeigt hier, was echte Liebe ist, indem er für seine Feinde betet. Er hilft uns darüber klar zu werden, wie sehr Jesus hier liebt in diesem Moment. Und wir müssen uns darüber im Klaren werden, was Jesus bis hierhin eigentlich schon gelitten hat. Erst dann können wir verstehen, wie viel Liebe hier schon drin liegt. Gehen wir noch mal ein paar Stunden zurück. Im Gethsemane angefangen. Dort haben ihn bereits seine engsten Freunde im Stich gelassen. Da war er schon allein. Die treuesten Gefährten versagen, als er sie fragt, betet mit mir. Ihre Liebe hat nicht ausgereicht, mit Jesus im entscheidenden Moment zu beten. Und dann wird er von einem seiner Jünger mit einem Kuss verraten. Mit einem Liebeszeichen. Und noch in der Nacht wird er vor den jüdischen Hohen Rat gebracht. Und gedemütigt. Und sie machen ihm den Prozess. Und sie sprechen ihn schuldig, obwohl sie nichts in der Hand haben. Und dann gehen die Juden schon hin und demütigen ihn noch mehr, bespucken ihn und legen ein Gewand über sein Haupt, weil sie ja sagen, du bist der Prophet, und dann schlagen sie ihm ins Gesicht, sagen, na Prophet, jetzt sag uns, wer hat dich geschlagen? Und das ging dann so lange bis zum Morgen. Und in der Zwischenzeit hat sein treuester Jünger, der noch in der gleichen Nacht gesagt hat, ich bin bereit, mit dir zu sterben, hat dieser Jünger dreimal gesagt, ich kenne ihn nicht. Und Jesus hat es vorausgesagt. Und erschöpft am nächsten Morgen bringen sie ihn zu Pilatus, weil die Juden nicht in der Lage waren, selbst ein Todesurteil zu vollstrecken, sondern das mussten die Römer tun. Und vor Pilatus ging das ganz schnell. Pilatus irgendwann fragt das Volk, was soll ich tun mit ihm? Sie rufen alle, kreuzigt ihn. Und er wird gegeißelt und verspottet. Und auf dem Weg nach Golgatha ist er bereits schon so schwach, dass Jesus nicht mal in der Lage ist, das Kreuz mehr nach Golgatha zu tragen. Er war schon erschöpft. Er war schon physisch am Ende. Jesus hat bis zu diesem Zeitpunkt nichts als Gewalt, Spott und Hohn erlebt. Und jetzt auf Golgatha kommt dieser unumkehrbare Moment. Man hätte ja noch sagen können, gut, bis nach Golgatha gibt's vielleicht noch eine kleine Chance, dass sich hier noch was ändert. Weil es gab ja genügend Menschen, die das nicht wollten, dass Jesus am Kreuz stirbt. Und hat nicht Jesus selbst seinen Vater gebeten, wenn's möglich ist, dann rette mich aus dieser Stunde. Also so eine kleine Chance, vielleicht verändert sich ja doch noch was. Aber als er dann einmal am Kreuz hing, sind die Würfel ein für alle Mal gefallen. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Und genau in diesem Moment betet Jesus dieses Wort, wo klar war, jetzt gibt es absolut kein Entkommen. Man legte das Kreuz auf den Boden, man nahm den Verurteilten, streckte seine Hände aus, band seine Füße zusammen und dann trieb man durch das weiche Fleisch die Nägel. Und wahrscheinlich war es während dieser Folterung, dass Jesus begann, dieses Wort zu sprechen. Das Faszinierende ist, wir hören sieben Worte, aber dieses sprach hier, ihr Lieben, ist ein ganz besonderes Wort. Das steht im Griechischen in einer Wortform, was man imperfekt nennt. Alle anderen Worte tun das nicht. Sie stehen in einer Wortform, die eigentlich eine Einmaligkeitsbeschreibung sind. Aber dieses Wort imperfekt spricht von einer wiederholten Tat. Wir können uns das also so vorstellen, dass Jesus, während man die Nägel durch seine Hände trieb, durch seine Füße trieb und das Kreuz aufgerichtet hat, immer und immer wieder sagte, Vater, vergib. Vater, vergib. Vater, vergib. Vergib. Vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Menschen taten alles, was sie konnten, um das abscheuliche Gift, das abscheulichste Gift, zu dem sie fähig waren, aufzubringen, bei der Kreuzigung in Jesus hineinzudrücken und ihn zu vergiften, innerlich. Aber was kommt aus dem tiefsten seiner Seele heraus? Vater, vergib. Es kommt nichts anderes. Egal, was man mit Jesus tut, egal, wie man ihn bespuckt, verachtet und schlägt und erniedrigt und seine menschliche Würde nimmt. Alles, was kommt, ist Vater vergeben. Vater vergeben. Da war nichts anderes in ihm. Jesu erstes Wort ist ein Wort vollkommener Liebe. Vollkommener Liebe. Es ist ein wiederholtes Gebet. Immer und immer wieder. Da war nichts anderes. Das Zweite, was macht dieses Wort von Jesus so besonders? In seinem ersten Wort betet Jesus um Vergebung für seine Peiniger. Vergebung für seine Feinde. Warum ist das so erstaunlich, dass Jesus hier um Vergebung für seine Feinde bittet? Dass er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was ist so erstaunlich daran? Wisst ihr, dass das erste Mal ist, dass das erste Mal ist, dass Jesus den Vater bittet zu vergeben? Denn bisher, alles, was wir in den Evangelien lesen, wer hat vergeben? Wenn es um Sünden ging, die vergeben werden mussten. Er vergab einfach selbst, nicht wahr? Er hat selbst vergeben. Das ist das erste Mal, wo Jesus es nicht, er hätte, warum sagt er nicht selbst, Vater, ich vergebe ihnen? Warum bittet er den Vater um Vergebung? Denken wir zurück, ganz am Anfang, im Markus-Evangelium, wo wir begonnen haben, in Markus Kapitel 2, die Geschichte mit den 4 tollen Freunden, die einen gelähmten Freund haben und ihn zu Jesus bringen wollen. Und sie kommen nicht durch, weil das Haus, in dem Jesus ist, alles so dicht ist. Versperrt, weil zu viele Menschen da sind. Und so gehen sie über die Außentreppe des Hauses hoch aufs Dach, decken das Dach ab und lassen Jesus hinab vor den Füßen, lassen ihren Freund hinab vor den Füßen Jesu. Was tut Jesus? Ist nicht, er heilt ihn nicht sofort. Er macht was viel Größeres. Er sagt zu diesem jungen Freund, dir sind deine Sünden vergeben. Boah, was hat das Unruhe gestiftet. Denn der nächste Gedanke bei allen, die zuhörten, war nämlich dies. Wie kann der das nur? Das ist ein göttliches Vorrecht, das darf niemand. Und Jesus sagt, damit ihr wisst, dass ich die Autorität habe, das zu tun, sage ich jetzt auch noch, geh, nimm deine Matte, steh auf und geh heim. Damit war es validiert. Aber das ist genau das, was Jesus wollte zeigen. Ich habe dieses Vorrecht. Denken wir an die Sünderin im Haus des Simon in Lukas 7. Ganz tolle Geschichte. Könnt ihr euch an diese Geschichte erinnern? Da wird Jesus eingeladen von einem Pharisäer, einem Simon. Der will ihm Gutes tun, will mit ihm Zeit verbringen. Wahrscheinlich hat er Fragen, will Jesus kennenlernen. Und während sie am Tisch liegen, kommt dort eine Frau herein. Sie wird noch nicht mal mit Namen genannt, so wie Simon. Ihr Titel ist nur die Sünderin. So war sie bekannt, die Sünderin. Sie kommt herein. Sie geht zu Jesus, fällt vor ihm nieder. Sie hat ein Fläschchen mit Öl, mit Salböl mitgebracht, das sie eigentlich auf Jesus ausschütten wollte, um zu zeigen, wie sehr sie ihn wertschätzt. Aber sie kommt gar nicht dazu. Während sie sich Jesus naht, bricht es aus ihrer Seele heraus und sie weint. Sie kann nicht mehr aufhören. Und während sie die Füße salbt, mischt sich das mit ihren Tränen. Sie weint. Weint. Nimmt ihre Haare, um die Füße zu trocknen. Und Simon denkt innerlich, wenn dieser ein Prophet wäre, dann wüsste er, was für eine schlimme Frau das ist. Und Jesus hört das innere Zwiegespräch von Simon. Jesus sagt, Simon, ihr sind die Sünden vergeben, denn sie hat viel geliebt. Und dann dreht er sich um zu dieser Frau und sagt, deine Sünden sind dir vergeben, geh nach Hause in Frieden. Jesus hat selbst Sünden vergeben. Und eine weitere Geschichte wäre noch in Johannes 8 zu lesen, die Frau, die man auf frischer Tat im Ehebruch ertappt hat, kann man auch mit dazu nehmen. Wir haben also genügend Beispiele in der Bibel, wo wir sehen, wo Jesus zu Lebzeiten Menschen gesagt hat, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist das einzige Mal, wo Jesus so nicht redet. Sündenvergebung, ihr Lieben, ist und bleibt ein göttliches Vorrecht. Die entscheidende Frage ist, warum vergibt Jesus hier nicht selbst Sünden? Warum vergibt er sie hier nicht selbst? Er zeigt uns damit, dass Jesus am Kreuz, dass er auf alle seine göttlichen Vorrechte, er blieb ja Gott auch am Kreuz, er hat es ja nie aufgegeben, aber alle seine göttlichen Vorrechte, er hat darauf verzichtet. Er hat nichts, während der schlimmsten Stunde seines Lebens, hat er nichts von seiner Göttlichkeit gebraucht. Er blieb völlig auf der menschlichen Seite. Und ihr Lieben, das müsst ihr uns klar machen, alles, was Jesus am Kreuz litt, er hatte null Vorteile dadurch, dass er Gott war. Es gab keine Vergünstigungen, null. Was jeder Mensch hätte erlebt, das erlebt Jesus auch. Er verzichtet komplett auf die Ausübung auch nur des geringsten Vorrechtes. Und er betet dennoch, Vater, vergib. Vergib ihn. Jesus übergab sich damit ganz dem Willen seines Vaters. Nachdem er verraten, verlassen, verleugnet, verurteilt und verspottet wurde, war das der erste Instinkt Jesu. Sein erster und einziger. Und Jesus hätte zu Recht beten können an dieser Stelle, Vater, ich habe es so oft versucht. Ich habe ihnen deine Herrlichkeit gezeigt. Ich habe ihnen öffentlich gezeigt, wer ich bin. Vater, nimm Rache. Er hätte es beten können. Und es wäre recht gewesen. Ihr Lieben, manchmal haben Gekreuzigte am Kreuz so gelitten, dass sie vor Schmerzen so geschrien und geflucht haben, dass man ihnen die Zunge rausschnitt, damit man das nicht hören musste, weil die Qualen zu schlimm waren. Und wie anders bei Jesus. Anstatt ihre Schuld vor Gott zu vergrößern, entschied sich Jesus dafür, sie zu minimieren. Anstatt sich nach Rache zu sehnen, nach persönlicher Vergeltung, wünscht sich Jesus Frieden für seine Feinde. Wer ist dein größter Feind zurzeit? Und ihr Lieben, ich glaube, es ist letztlich diesem Gebet zu verdanken, dass wir noch am Kreuz in diesen 6 Stunden, in denen Jesus dort hing, am Kreuz noch 2 Bekehrungen erleben. Es ist diesem Gebet zu verdanken. Der Verbrecher neben ihm, der römische Hauptmann unter ihm. Was macht das erste Wort Jesu so besonders? Es ist ein Wort, ein wiederholtes Gebet, und es ist ein Gebet um Vergebung für die Feinde. Und das Letzte, mit seinem ersten Wort am Kreuz drückt Jesus sein bleibendes, liebevolles Vertrauen zu seinem himmlischen Vater aus. Ihr Lieben, alleine schon, was ist das erste Wort, das Jesus am Kreuz spricht? Das erste Wort. Vater. Vater. Jesus hat nicht nur in diesem Moment die Soldaten oder seine Feinde geliebt mit diesem Gebet, sondern mit diesem Gebet drückt Jesus auch eine ganz besondere Liebe zu seinem Vater aus. Was für eine Sanftheit da aus ihm herauskommt zu seinem Vater, obwohl er so geschlagen worden ist und so leidet, spricht er in Liebe mit dem Einzigen, der noch in der Lage wäre, ihn zu erlösen. Gott selbst, und nennt ihn Vater. Und es spricht von dieser tiefen familiären Bindung. Und ihr Lieben, ich denke, es sind 2 entscheidende Dinge, die uns dieses Wort verraten. Jesu Gebet kann auch als Sorge um das Herz des Vaters gesehen werden. Können wir uns vorstellen, was in Gott in diesem Moment vor sich ging? Seinen geliebten Sohn so unter Schmach und Schmerz zu sehen und zuzusehen, wie Menschen ihm all dieses Grausame antun. Was ist in ihm passiert? Und ihr Lieben, mit diesem Wort macht Jesus klar: Papa, ich weiß genau, was in dir gerade passiert. Ich weiß genau, wie es in dir aussieht. Und ihr Lieben, denken wir das doch mal weiter. Was hätte in diesem Moment passieren können, wenn Jesus dieses Gebet nicht gebetet hätte? Denken wir doch mal im größeren biblischen Kontext. Es gibt Zeiten in der Geschichte der Bibel, wo Menschen so viel Bosheit entwickelt haben, dass Gott gesagt hat: Genug! Es reicht! Wo Gott ganze Städte, einmal sogar die ganze Welt in der Sintflut, Sodom und Gomorra, Ninive ist noch gerade verschont worden. Israel beim goldenen Kalb. Israel gerade befreit aus Ägypten. Und Mose ist nur 40 Tage weg auf dem Berg. Und was tun sie? Sie basteln sich ein goldenes Kalb und beten es an. Und was sagt Gott? Lass mich, Mose. Ich werde sie ausradieren. Mit einem Schlag. Und ich fange mit dir neu an. Und Mose tut Fürbitte. Das ist der einzige Grund, warum Israel heute noch da ist. Und ihr Lieben, dieses Verbrechen war schlimmer. Das ist der Gipfel aller Verbrechen, die je von Menschen begangen worden sind, weil hier der unschuldigste Mensch überhaupt gestorben ist. Gottes Sohn selbst. Wie lange denkt ihr, hätte Gott stillgehalten? Dass er nichts tut und einfach nur schweigt. Hätte Jesus dieses Gebet nicht gebetet, wir wissen nicht, wie die Sache ausgegangen wäre. Für alle, die da waren. Für alle, die da waren. Jesus wusste, was im Herzen des Vaters in diesem Moment geschah. Er wusste es. Und das Zweite, was damit zugehört, ihr Lieben, ein weiterer Aspekt ist, Jesu sanfte Anrede seines Vaters mit Vater zeigt auch, dass er seinem Vater in diesem Moment immer noch vollkommen vertraut. Vollkommen vertraut. Und das haben wir gerade gesagt. Dieser Moment war der Moment, der es unmöglich machte, es nochmal umzudrehen. Und Jesus hat noch ein paar Stunden zuvor seinen Vater gebeten, rette mich aus dieser Stunde, aber nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Richtig? Und trotzdem, sein erstes Wort am Kreuz sagt, Vater, ich bin nicht enttäuscht. Ich bin nicht enttäuscht, dass ich hier hänge. Meine Liebe zu dir hat sich in keinster Weise verändert. Sie ist ungebrochen, sie ist ungetrübt. Was geschieht mit deiner Liebe, wenn du intensiv betest um etwas? Vielleicht sogar so intensiv wie, hast du schon mal Blut geschwitzt in deinen Gebeten? Haben wir schon mal so tief und intensiv gebetet wie Jesus? Und dennoch hat sein Vater dieses Gebet nicht erhört in dieser Form, wie er es wollte. Er hoffte. Inwieweit ändert sich unser Verhältnis, wenn Gott unsere tiefsten und intensivsten Gebete nicht beantwortet? Was tut das mit uns? Ich kann mich nicht davor schützen, nicht doch in irgendeiner Form tief enttäuscht zu sein von Gott. Jesus war es nicht. Jesus war es nicht. Was für eine vollkommene Liebe. Was machen wir mit all dem? Mit diesem ganz besonderen Wort, das uns zeigt, dass Jesus dabei blieb, immer wieder zu beten, Vater, vergib, Vater, vergib, Vater, vergib. Mit diesem Wort, das auf die Menschen schaut, die gerade das schlimmste Verbrechen der Geschichte der Menschheit begehen und für sie Vergebung sucht. Was machen wir mit diesem Wort, das sogar dann noch völliges Vertrauen in den Vater zeigt, auch wenn alles geschrieben ist? Was wäre die angebrachte Antwort darauf? Gehen wir noch ein paar Lektionen durch, ihr Lieben. Was machen wir damit? Beten wir Jesus wegen der Herrlichkeit seiner vergebenen Liebe an. Ich denke, das, wo wir nicht drumherum kommen, wenn wir so eine Liebe erkennen, wenn wir so eine Liebe sehen, dann ist Vergebung die einzige richtige und erste Antwort. Niemand vergibt wie Gott, nicht wahr? Niemand vergibt wie er. Der AT-Propheten Micha, und manchmal singen wir das auch so in einem Lied, ich glaube, wir haben es längere Zeit schon nicht mehr gesungen, aber in diesem Lied, wo ist solch ein Gott wie du es bist, der die Sünden vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes. Und das, was Micha damit sagt, wenn er diese Frage stellt, ist, sucht, da ist niemand. Es gibt keinen Gott irgendwo anders, der so vergibt. Das ist doch, was so herrlich an unserem Gott ist. Das ist doch, was ihn so schön macht. Und ihr Lieben, wenn wir anbeten wollen, wir können nur Dinge anbeten, von denen wir innerlich total überzeugt sind, wo wir eine Schönheit sehen und einfach darüber staunen. Wenn wir nicht staunen können darüber, werden wir nie Anbeter sein. Wir müssen die Schönheit darin sehen. Erst das macht uns zu Anbetern. Wo wir davor stehen und sagen, und das einfach in uns aufsaugen. Sagen, wow, einzigartig, unvergleichlich. Das bist du, Herr Jesus, ein vergebender Gott. Bete Jesus an wegen der Herrlichkeit seiner vergebenen Liebe. Ruhe in der Vergebung Jesu. Ruhe in der Vergebung Jesu. Ihr Lieben, wenn dieses Gebet uns eins persönlich auch geben soll, dann ist es doch dies: Gewissheit. Dass wenn wir zu Jesus gekommen sind, wenn wir uns vor Jesus gebeugt haben, wenn wir gesagt haben, Herr Jesus, ich bin Sünder, dass wir diese Gewissheit annehmen dürfen und darin ruhen dürfen und sagen dürfen, mir ist vergeben, weil dieses Gebet, ihr Lieben, sagt es doch deutlicher als alles andere. Jesus liebt es zu vergeben. Wenn nicht einmal das grausamste Verbrechen, was an ihm geschah, auch nur für eine Sekunde ihn hat umdrehen können, das er sich gewünscht hätte, würde es denen doch mal ähnlich ergehen wie mir gerade. Sondern dass genau im gleichen Moment nur die Reaktion kommt, vergib, vergib, vergib. Dann kann es nichts geben. Verstehen wir das? Dann kann es nichts geben, wo Jesus nicht mehr bereit wäre zu vergeben. Dieses Gebet lehrt uns das. Es ist unmöglich. Deswegen müssen wir das richtig lesen, richtig hören. Jesus hat Vergebung nicht nur möglich gemacht, er wünscht es sich. Jesus sprach aus der Fülle seines Herzens. Er vergibt nicht widerwillig, sondern furchtbar gern. Furchtbar gern. Jesus sagt, ich will vergeben. Ich will heilen. Ruhe darin. Nimm es an. Lass es sacken in dein Herz. Lass es dir Frieden geben. Dass wenn du zu Jesus gekommen, wenn du es noch nicht getan hast, dann tu es und sag ihm, Herr Jesus, du bist für mich ans Kreuz gegangen. Vergib mir auch. Er wird es von Herzen gerne tun. Von Herzen gern. Ruh da drin. Rede von dieser Bereitschaft, Jesu zu vergeben. Das ist der Grund, warum wir noch hier sind, auch als Gemeinde, als Christen. Weil das die beste Botschaft ist, die wir einer Welt zu geben haben. Verkündige die Bereitschaft Jesu zur Vergebung. Und ihr Lieben, diese Worte der Vergebung, die haben Kraft. Wenn wir nämlich den Bericht von Matthäus lesen, dann wird nämlich ein Detail, wir sind an der Stelle noch nicht, das werden wir in der nächsten Predigt dann sehen, da wird nämlich ein Detail an diesem Verbrecher am Kreuz deutlich. Der hat Jesus nämlich auch verspottet und verhöhnt. Und irgendetwas muss am Kreuz passiert sein, dass dieser Verbrecher neben ihm dann sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Was glaubt ihr denn, was diesen hartgesottenen Verbrecher verändert hat in diesem Moment? Und warum? Weil er dieses Gebet hörte. Ihr Lieben, rede von der Bereitschaft der Vergebung. Vergebende Liebe hat bekehrende Kraft. Das zeigt schon das Kreuz. Betonen wir das doch in unseren Gesprächen mit Menschen. Sie brauchen Vergebung, so wie wir. Das Letzte, lass dich von diesem Beispiel ermutigen und ahme Jesu Beispiel nach. Ein vergebendes Herz ist Teil der neuen Natur von uns Christen. Soll es sein. Paulus sagt, wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Und wenn wir dazu nicht bereit sind, einem anderen zu vergeben, der uns Unrecht getan hat, dann zeigt das letztlich nur, dass wir irgendwas von dieser Art von Vergebung, von der wir jetzt gerade sprechen, zu was Jesus bereit war, dass das nicht bei uns angekommen ist. Dass da irgendwas fehlt. Fällt es dir heute schwer, Vergebung zu zeigen? Gibt es da irgendeine Bitterkeit, über die du nicht hinwegkommst, die du nicht loslassen kannst, nicht loslassen willst? Wie wirst du frei davon? Wie wirst du frei? Schau dir das vergebende Herz Jesu an. Schau es dir so lange an, bis sich dein Herz verändert und du dem Herzen Jesu folgst, nicht mehr deinem Herzen. Daran liegt die Kraft.